Mesdames und Herren, meine Damen und Herren, heute wird heutige zeitgenössische Wissenschaft unsere Underground Seminare. Mesdames und Herren, meine Damen und Herren, heute
Hallo, hoi zusammen.
Hallo zusammen, hoi Fabian, hoi Heini.
Ja und hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Traumstation, zur neuen Folge. Die Traumstation ist ein Podcast vom Verein Missing Link aus Zürich. Ein Verein, welcher die Psychoanalyse mit anderen Disziplinen in einen Austausch bringen will. Und es ist ein Projekt, die Traumstation, bei dem ihr eure Träume einschicken könnt an unsere E-Mail-Adresse. Das ist traum@the-missing-link.online. Ihr kriegt dann eine Deutung zurück auf euren Traum. Das ist kostenlos und anonym. Und wenn ihr wollt, dann verwenden wir die Träume auch gerne hier im Podcast, wo wir immer gemeinsam zu dritt einen Traum deuten. Genau, und heute eine Träumerin, die uns nicht nur einen Traum geschickt hat, sondern, wie sie schreibt, viele, viele Träume. Wir fangen mal mit einem davon an.
Viele, viele Träume, Teil 1. Guten Tag, liebes Dreamteam. Ich schreibe schon sehr lange Träume auf und lebe frei nach der Rilke. Du musst die Träume nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Aber ich liebe euren Podcast und eure Stimmen sind mir nach so vielen Folgen gute Freunde geworden. Und jetzt mag auch ich mich mal vorstellen. Am besten mit einem Traum, und zwar meinem Lieblingstraum. Außerdem lasse ich mir auch gerne Träume von meinen Freunden erzählen und schreibe sie auf. Davon habe ich auch zwei für euch dabei, natürlich mit Erlaubnis meiner Freunde. Aber mit der nächsten E-Mail, ich darf nicht so viel Anhang mitschicken. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich mit den Träumen. Und ja, bitte unbedingt im Podcast besprechen. Meine Freunde und ich sind gespannt wie ein Flitzebogen. Viele liebe Grüße, die Träumerin. PS. Weil ihr hin und wieder meint, kreativer Input sei erwünscht, habe ich mir mal ein paar Dinge überlegt. XD. Vielleicht ist ja was dabei. Deutung von Traumfilmen wie Inception oder Paprika von Satoshi Kon, sehr empfehlenswert. Oder Traumbücher wie Der Sandmann von Neil Gaiman oder viel lieber E.T.A. Hoffmann. Eine Art Geh aufs Ganze mit meinen Traumtagebüchern. Ihr sucht euch einen Titel, Türchen aus und ich lese dann vor, live und vorbereitet. Vielleicht ist es der kreative Hauptgewinn oder, falls ich mich an nicht viel erinnert habe, mehr der Zank. So eine Live-Session. Facts.
Denn ich habe. Das sind frequently asked questions, ja. Häufige Fragen.
Denn ich habe bestimmt 10 Fragen zu Träumen und dem Podcast, die hier wohl den Rahmen sprengen. Nicht zuletzt habe ich einen Ministream-Kanal auf Twitch, falls diese Plattform für euch interessant wäre. Ich will, also mein ambitionierter Plan für die nächsten Jahre ist es, eine traumbasierte Stop-Motion-Geschichte zu machen und baue mal an den Figuren ein andermal, male ich was dazu und so weiter. Aber im Grunde bin ich auch gern faul und es geht nicht so krass schnell voran.
Also ein Teil davon haben wir ja so, das Paprika haben wir doch auch mal in einem Seminar angeschaut, den Film.
Ja, und Inception, ja. Inception auch von den genau, Nolan Brothers. Ja.
Stimmt.
Ja, klar. Ja.
Ja gut, dann hören wir uns den Traum gleich von der Träumerin selber an. Sie hat ihn nämlich aufgenommen und mit Sound unterlegt und das ist eine rasante Geschichte. Also, ja, schnallt euch an und dann
unbedingt
hören wir der Träumerin mal zu.
Der Ansturm vom 9. Juni 2008 von mir. Ich, kurzes braunes Haar, eine ärmellose braune Lederweste tragend, den Reißverschluss bis an das Kinn hochgezogen mit Knie, hohen Lederstiefeln und Lederhandschuhen, bin eine erfolgreiche Rennreiterin und habe ein Problem. Mein Renntier, das grüne Nilpferd mit der Mähne bunter Lametta-Streifen, stellt sich seit kurzem krank. Er tut einfach so, als würde er lahm oder lässt sich erst gar nicht mehr blicken. Sein Name ist Ur, nicht sicher, ob mit oder ohne H geschrieben, und ist das schnellste Tier im Rennen. Zumindest war er das die längste Zeit. Jetzt macht ihm das Renntier einer Mitstreiterin zu schaffen. Ein großer blauer Bernhardiner. Ur bleibt einfach mitten im Rennen stehen oder läuft gar nicht erst los, nur weil er eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen hat und es nicht erträgt, ihn wieder überholen zu müssen, nachdem dieser an ihm vorbeigezogen ist. Er kann ihn einholen. Das steht außer Diskussion. Doch das Überholen sorgt in ihm für Panikschübe. Er hat Angst vor dem Hund. Weichei. So kann ich keine Rennen gewinnen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ratlos und erschöpft sinniere ich darüber und gehe nach Hause. Es ist ein schmales, mehrstöckiges Haus inmitten der Stadt. Daheim angekommen, fällt mir wenig später auf, dass es brennt. Warum brennt das Haus lichterloh? Ich kann meine Schwester und mich retten, doch das Haus ist leider hinüber. Wie sich herausstellt, ist es eben meine Schwester gewesen, die auf die glorreiche Idee gekommen ist, das Haus mitsamt dem Inventar und mir aus einer Laune heraus niederzubrennen. Warum hast du das gemacht? Frage ich, meiner kompletten Existenzgrundlage nun beraubt. So halt, das Leben hat mir nichts mehr zu bieten gehabt, meint sie leise beschämt. Aha. Und welchen Wert wird meinem bescheidenen Leben in ihrer fixen Idee von Problembehandlung zugeschrieben? Ich muss das kurz für euch übersetzen. Ihr kennt meine Schwester nicht. Etwas weiter ausgeholt ist sie das hübsche, naive Mädchen, an dem die Männer gefallen haben. Das sind ihre kleinen Erfolge, Männer das machen zu lassen, für das sie zu faul ist. Dinge tragen, auch Aufmerksamkeiten bekommen, Smalltalk führen. Doch was wird irgendwann langweilig, wenn einem die Aufgabe im Leben fehlt? Und wer Langeweile hat, der schaut Haut auch mal fern. Da wird eine Reportage über Wiedergeburt ausgestrahlt und schwupp ist die leicht zu beeindruckende Schwester begeistert. Neues Leben, neue Karten, neues Glück. Weiter wird er nicht gedacht und gleich ausgeführt. Irgendwie halt, unüberlegt. Und blöd ist halt nur, dass wir jetzt noch am Leben sind. Doch wo sollen wir hin? Ein bisschen Zerstreuung wird uns allen, eingeschlossen Ur, gewiss gut tun, denke ich. Deshalb habe ich uns bei der besten Freundin meiner Mutter, die wir auch Tante nennen, untergebracht. Allein der Anblick ihres Anwesens, eine kleine Ausgabe von einem Hotel, lässt mich zunehmend entspannen. Meine Schwester, noch immer beschämt, schleicht wie ein Häufchen Elend hinter mir her und Ur machen die vielen Stufen bis zur Haustür sehr zu schaffen. Wie ein alter asthmatischer Mann nimmt er schwer jede Stufe. Wir werden in einem großen, fast zu Gänze leeren Raum einquartiert. Was, wenn es nicht für solche Zwecke entfremdet wird, eigens dem exklusiven Haustier unserer Tante zugedacht ist. Es ist ein gewaltiges graublaues Walross namens Bernau und liegt in Einzelteilen zerstückelt im Raum verteilt. Sein apathisch dreinblickender Kopf, der aus seinem Mund furchtbar sabbert, liegt auf einem gigantischen und majestätischen Bodenkissen, das mit einer roten Linie umrandet ist. Diese Markierung sei notwendig, dass sie das Ende des Kissens signalisiere und er somit nicht hinunterfallen könne, was ohne diese nicht gewährleistet werde. Ur soll mit Bernau das Kissen teilen. In einem Nebensatz erklärt mir die Tante, dass er sehr friedlich sei, dass ich mir keine Sorgen machen bräuchte, außer man spiele klassische Konzertmusik ab. Das würde ihn ganz rasend machen. Und dann bastelt er sich zusammen. Meine Güte, das kann ungemütlich werden, aber das wird er nie schaffen, wenn er nicht in Raserei verfällt, tratscht sie geschäftig. Na dann, bemerke ich beiläufig und schaue mich weiter im Raum um. Und meine Schwester, die spricht nicht mehr seit dem Zwischenfall. Etwas beunruhigt bin ich halt dann doch. All diese Körperteile im Raum zusammengerechnet würden ein 3 Meter Ungetüm ergeben. Ich werfe einen Blick zurück zur Uhr. Der mit wenigen Borsten besetzte Kopf ist scheinbar so blind, dass er nicht mal bemerkt hat, wie Uhr zu ihm auf das Kissen gestiegen ist. Leider waren wir keine Tiere. Deshalb warten leider auch keine luxuriösen Kissen auf uns. Wir bekommen von Tante und ihrem derzeitigen Freund Feldpritschen in das Zimmer geschoben, die wenig gemütlich und einladend aussehen. Ihren Freund kenne ich nicht. Sie wechselt häufiger ihren Lebensgefährten. So interessiert es mich auch nicht wirklich, irgendetwas, selbst seinen Namen, zu erfahren. Aber mir schwant Übles. Ich hätte weiß entscheiden sollen, wo wir hingehen. Setzt euch! Ich muss meinen neuen Freund euch vorstellen, winkt sie uns freudig an den Tisch. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Sie saugt alle Konzentration aus mir heraus und ich weiß nun alles über ihn. Und das ist ein Umstand, wo ich ihm Respekt beipflichten muss, denn er verzieht keine Miene. Stoisch und gelassen nimmt er alle Peinlichkeiten und Intimitäten hin, die sie über ihn ausplaudern. Ich weiß nun auch, dass er Brille trägt, Forscher im Auftrag der Bundesrepublik ist und einen Fetisch auf die Farbe Grün hat. Und dann, als hätte ich es mir unwillkürlich herbeigesehen und als hätte es nicht anders kommen können, erschallt von überall her klassische Musik. Und bis ich dem eigentlichen Ausmaß der Lage bewusst geworden bin, beschleicht mich immer aufdringlicher eine Frage, deren Beantwortung ich bis dato keiner großen Bedeutung beigemessen habe, aber zunehmend bedeutsamer wird, jetzt da Bernau im Begriff ist, sich zusammenzusetzen. Jetzt, da sein Gliedmaßen langsam wie ein Magnet zum Kopf hinkriechen. Was passiert eigentlich, wenn Bernau rasend ist? Angestrengt versuche ich mir einzureden, er würde nur etwas jaulen. Doch bevor ich mit ihm auf Tuchfühlung gehen kann, packe ich meine Schwester am Handgelenk und zerre sie an die Tür, weiter über den Flur zur Haustüre, die Treppe runter bis zur Bushaltestelle an der Straße. Dort steigen wir in den nächstbesten Bus ein. Ob ich vielleicht etwas voreilig und übertrieben reagiert haben sollte? Wie abgezählt ist jeder der Sitzplätze im Bus belegt. Wir sitzen in der 4. Reihe links. Meine Schwester schaut etwas ratlos und bedrückt aus dem Fenster. Was sie wohl denken mag. Die Radionachrichten im Bus berichten von fremdartigen Wesen, an dessen Existenz bis gestern noch keiner geglaubt hätte. Und heute sind sie dabei, die Welt zu erobern und zu zerstören. Menschliches Leben mit inbegriffen. Sie würden wie die sagenumwobenen Schneemenschen, die Yetis, aussehen, hätten hellgraues Fell und seien über 2 Meter groß. Gerade würden sich die Yetis auf Wanderschaft befinden. Wir hingegen kommen dafür nicht vom Fleck. Warum bleibt der Bus am Ortsausgang einfach stehen, wenn eine Horde von Yetis offensichtlich direkt auf uns zustürmt? Auch ohne diesen Zwischenstopp müssen wir froh sein, nicht eingeholt und dem Erdboden gleich gemacht zu werden, da wir nur langsam und holprig vorankommen. Denn die Straßen und Wege sind allesamt kaputt, aufgerissen von den Yetis, dürftig mit Kies aufgeschüttet und gepflegt durch die Menschen. In mir tobt es, doch der Bus fährt und fährt nicht los. Will er unser aller Untergang einleiten? Mir wird das echt zu blöd. Ich beschließe, nach vorne zu gehen, um zu sehen, was das Problem ist, was uns da aufhält. Und da sehe ich es. Ein vielleicht 1,50 Meter großes Wesen steht vor dem Bus, hat ein anthrazitfarbenes, verfilztes Fell mit wenigen altersbedingten grauen Streifen darin. Ein langer, dünner Schnurrbart, wie es die alten chinesischen Meister haben, kringelt sich unterhalb seiner eingedrückten, mopsartigen Nase bis runter an den Bauch. Er trägt zum Schutz einen riesigen Schildkrötenpanzer an seinem rechten Arm und Lederriemen sind um seine Hände gebunden. Ein kleiner Krieger, denke ich mir verdutzt. Er ist kein Mensch und auch kein Yeti. Unschlüssig, ob man ihm vertrauen kann, sehe ich ihm wie verzaubert dabei zu, wie er mit seinen Händen umgeht. Er benutzt sie wie wir Menschen. Will er mir damit etwas sagen oder zeigen? Immer noch in seinem Bann lege ich meine Handfläche auf die Frontscheibe des Busses. Ob er Mitgefühl haben mag? Das filzige Wesen macht es mir gleich. Es legt seine Handfläche von der anderen Seite der Scheibe auf die meine. Seine Daumen sind viel zu weit gegen die Ellenbogenbeuge gerückt und die anderen Finger allesamt dreimal so lang. Nur die Scheibe trennt uns und plötzlich hält er meine Hand fest in seiner, als gäbe es zwischen uns keine Materie. Er greift um, packt mich am Handgelenk und reißt mich zu sich hinaus. Ich liege überrumpelt auf dem Boden und er presst sein Schild und die Waffe auf meinen Körper. Der Bus indes nutzt die Gelegenheit und prescht mit Vollgas an uns vorbei. Yo, danke für nichts, denke ich mir, als er dann noch beinahe meinen Kopf und Arm unter seinen Reifen zerdrückt hätte. Das weiß ich zu verhindern und richte meinen Oberkörper schnell genug auf. Aufgrund dessen befürchte ich aber, bei meinem neuen Spezialfreund in Missgunst gefallen zu sein und erwarte eine noch spektakulärere Waffe gleich auf meiner Brust, die mich wieder zu Boden drückt. Doch anstatt dessen bekomme ich eine Hand gereicht. Er bietet mir seine Freundschaft an und hilft mir hoch. Er kann nicht sprechen, aber ich verstehe, als ich ihm in die Augen blicke, was er hier macht. Er will uns Menschen vor den Yetis beschützen, sogar retten. Er ist kräftig, brutal, gewissenlos genug, um sich diese Aufgabe anzunehmen und sie alle abzuschlachten, so wie dieses uns zuvor. Aber für seine selbstlosen Dienste verlangt er im Gegenzug Hilfe und Mitarbeit von uns, damit er sie noch effizienter vernichten kann. Deshalb hat er den Bus gestoppt und auch, um alle Insassen zu retten, in seiner Gegenwart wären sie ja sicher gewesen. Zeit, still von meiner Schwester Abschied zu nehmen. Am Ende hat sie wohl doch ihren Willen bekommen, denn sie würde nie den Yetis davonfahren können. Zumindest nicht mit der Geschwindigkeit, die ein Bus auf einer aufgeschütteten Schotterpiste schaukeln kann. Das kleine Wesen bedeutet mir, ihm zu folgen. Es führt mich durch Gestrüpp und Wald, bis wir eine Lichtung erreichen. Dort ist der Versammlungsort von seinesgleichen. Hunderte von ihnen jubeln uns zu und hüpfen vor Freude in die Höhe für jeden einzelnen Menschen, den sie retten und hier in ihrer Mitte empfangen können. Viele tragen einen Schildkrötenpanzer auf dem Rücken. Zu meiner Verblüffung stehen mitten im Geschehen meine Tante mit ihrem Freund und Ur. Sie machen den Wesen gerade etwas zu essen. Wie habt ihr das überlebt? Frage ich ungläubig. Wir sind ebenfalls vor Bernau geflohen, sind in den Wohnsaal und somit direkt in eine Falle dieser Wesen gerannt. Sie haben Bernau aufgelauert und kurzerhand waren wir von ihnen umzingelt. Bernau und alle Yetis, die das Haus gestürmt hatten, wurden erbarmungslos gemetzelt und uns nahmen sie zur Feier des Tages mit zu sich in dieses Lager. Mein Bernau, stell dir vor, war ganz offensichtlich ein von den Yetis beauftragtes Spionagewesen, das über die Jahre Informationen über uns Menschen und unseren Schwächen sammeln sollte. Schau, da liegt er jetzt, da hinten bei den anderen. Ich sehe einen undefinierbaren hellgrauen Haufen von Gliedmaßen und einen sabbernen Walrosskopf. Sie sind alle tot, mach dir keine Sorgen, wir brauchen uns über dies sowieso nie wieder Sorgen machen, denn die Wesen hier werden unsere Erde bevölkern und mit uns im Einverständnis leben, natürlich nur für alle Fälle, falls nochmal ein Yeti-Sturm die Erde trifft. Irgendwie beruhigt mich das doch ungemein. Ur scheint auch zufrieden zu sein, geistig und körperlich genesen. Und um das Happy End zu vollenden, wer hat nahe des Lagers einen Unfall gebaut und welche Menschen irren hilflos umher, bis sie die Lichtung finden? Der ganze Inhalt des Busses trifft ein und auch sie werden natürlich fröhlich und jubelnd empfangen. Auch ein schöner rotblonder Kopf lugt unsicher hinter einem Stein hervor. Es ist meine Schwester, die ihre Lebenskrise überwunden zu haben scheint. Angesichts der vielen verzottelten Wesen geht ihr Herz auf. Sie warten ihrer Meinung nach alle darauf, entfilzt und gestylt zu werden und legt gleich damit los.
Ja, das ist ja also ein wahnsinniger Traum, aber der wahnsinnige Traum mit dieser Geschichte, das passt ja auch zu dem, was sie uns schon im Vorspann geschrieben hat, nicht? Auch das Projekt, das sie da mit den Träumen hat, ist ja auch, könnte man sagen, ist auch ein größeres Projekt, nicht? Also da lädt sie ihre Freunde ein und da hat sie einen Kanal auf Twitch und da liest sie dir auch selber vor, wir haben es gehört und sie liest sie auch sehr schön vor. Und hat auch die, wie schon am Anfang gesagt, auch diese Vorlesung auch noch mit Musik unterlegt und sogar bei dem amerikanischen Musiker auch die Erlaubnis eingeholt. Also das ist wirklich ganz umfangreiches wirklich Projekt und so wie es aussieht auch ein erfolgreiches, nicht? Und insofern dachte ich auch schon, diese Geschichte als Vorspann, die passt ja eigentlich auch schon mit zu diesem Traum, nicht? Und zu dem Beginn des Traumes, nicht? Wo sie da sagt, sie sei eigentlich eine erfolgreiche Rennreiterin, nicht so, oder? Und der hat da ein Renntier, nämlich ihren Ur, nicht? Der da auch eigentlich alle Rennen immer gewonnen hätte, nicht so. Und so kommt ja eigentlich auch kommt auch das Projekt daher, nicht? Das ist ja eigentlich auch, könnte man sagen, schon auf der Siegerstraße, nicht so, oder? Aber der Traum, ja, der geht dann schon auch noch weiter, nicht? Weil das Rentier nämlich irgendwie, ja, irgendwie lahmt, will das nicht mehr.
Es lahmt das Rentier, oder?
Es lahmt, ja, es will nicht mehr so richtig, nicht? Und das fand ich auch noch so lustig, weil Heini hat das ja auch noch mal am Schluss vorgelesen. Da schreibt sie nämlich am Schluss, ja, ja, also sie hat da schon dieses große Projekt und macht da auch sehr vieles, baut an den Figuren, anderes Mal malt sie was dazu und so weiter. Aber schreibt sie, im Grunde bin ich auch gerne faul. Ja, und es geht nicht so krass schnell voran, nicht so. Das passt eigentlich, dachte ich, lustigerweise zu dem Ur, ja. Der ist ja auch.
Faul schreibt sie groß, also das ist wichtig.
Genau. Mhm.
Ja. Und da, also, und, aber interessant ist ja, was ihn lähmt, den Ur, oder? Und das ist, dass es eine Mitstreiterin gibt, also dass es eine Konkurrenzsituation gibt, oder? Der hat irgendwie Panikschübe, wenn es ja um diesen Konkurrenzkampf ging, oder um das andere Rentier zu überholen, diesen blauen Bernhardiner. Genau, also irgendwie so die Konkurrenzsituation, das scheint irgendwie ein Wunderpunkt zu sein von diesem Ur, das ihn lähmt, oder wenn es an diesem Punkt gedrückt
wird. Punkt zu sein, eine Konstante zu sein, die den ganzen Traum durchzieht. Diese Rivalitäten, Konkurrenzen und so weiter.
Also mit der Schwester meinst du dann auch, also wo sie, also so, dort kommt ja gerade die Schwester ins Spiel, oder nach dieser Stelle, wo es um diese Konkurrenz geht. Ja.
Ja, da verdoppelt sich sozusagen die Konkurrenz, nicht? Die Konkurrenz zwischen den Rentieren und die mit der Konkurrenz zwischen ihr und der Schwester. Bei der Schwester, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, taucht dieses Foul auch wieder auf. Die Schwester ist nämlich auch ein bisschen faul, nicht? Und zwar lässt sie sich gerne die Sachen von den Männern.
Männern, ja, sie ist schön und die Männer laufen ihr hinterher mit den Taschen.
Ja. Genau, genau. Sie hat da also sozusagen ein Händchen, nicht? Da die Verehrer zu gewinnen, die dann vieles für sie machen, nicht so, oder? Und da taucht dieses Faul auch irgendwie wieder auf.
Ja. Stimmt. Also dort scheint es wie eine klare Rollenverteilung zu geben, irgendwie, oder dass die Schwester ist die an nichts denken muss und die Männer für sich machen lässt und so völlig irgendwie ohne nachzudenken durch die Welt spazieren kann und machen kann, und die Träumerin ist die sozusagen dann so wie das Gegenbild, die an alles denken muss und den ganzen Laden zusammenhalten muss, so.
Ja. Wir haben eigentlich die Situation, dass verschiedene Aspekte und ziemlich gegenüberliegende Aspekte des träumenden Ich in diesem Traum als getrennte Figuren auftauchen. Und das macht die Dramaturgie des Traumes wunderschön. Ja.
Und es gibt ja auch noch, einen anderen, nimmt ja auch einen breiten Raum ein im Traum, einen anderen wichtigen Bereich, wo die Träumerin auch diejenige ist, die da die Sachen in die Hand nimmt. Ja. Nämlich bei den Katastrophen, ja, die ja dann auftreten. Ja. Das fängt ja an, nicht als da
ausgeschmückt.
Das fängt an mit dem Hausbrand, genau. Ja. Die Schwester steckt das Haus in Brand. Ja.
Weil sie etwas über Wiedergeburt gesehen oder gelesen hat oder so. Macht sie wie so eine Art, zündet sie das ganze Haus an.
Ja. Und das ist auch noch interessant, weil die Erwähnung jetzt im Traum passiert ganz genau nach der Stelle, wo sie über Ur spricht, über ihr Rentier, und sagt, er hat Angst vor dem Hund. Weichei, sagt sie ihm. Er ist ein Weichei. Ja. So kann ich keine Rennen gewinnen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Absatz. Und dann ratlos geht sie nach Hause und dann brennt das Haus. Nicht so. Also So, dass man auch sagen könnte, das, was da brennt, nicht dieses Haus, das da dann plötzlich lichterloh in Flammen steht, ist eben genau das. Nicht, dass der Ur nicht mehr, dass der jetzt ein Weichei ist, ja, dass der nicht mehr mag, weil er irgendwie dieses ins Hintertreffen geraten sein nicht überwinden kann und nicht schaffen kann. Ja. Nicht so, ne?
Und sie fällt da richtig in ein Loch hinein. Und man könnte sagen, ihre Stimmung ist dann so halt, das Leben hat mir nichts mehr zu bieten gehabt. Das ist ja eigentlich dann der Grund, den sie der Schwester unterschiebt für das Abfackeln des Hauses. Ja.
Ja, also man merkt, also es geht dann ziemlich nah an die Träumerin heran, oder? Das Haus brennt, das Haus ist ja auch oft irgendwie ein Bild für... Ja, für sich als Mensch auch und so. Und, oder also es wird ziemlich heiß und das geht um sie und die Schwester dann, oder in der nächsten Szene, wenn das am Anfang noch um diese Rentiere ging. Und dann nachher geht es wieder einen Schritt zurück, nimmt es wieder einen Schritt mehr Distanz, oder? Weil sie gehen dann zu der Mutter und der besten Freundin der Mutter, die wir Tante nennen. Also eigentlich auch auf eine Art zwei Schwestern wieder. Also auch wieder eine Situation, aber die wieder ein bisschen weiter weg ist von der Träumerin selbst, oder? Gehen sie dort in dieses Haus.
Und da ist es auch wieder sie, die das initiiert, die Träumerin. Ja? Also sie zieht da sozusagen los. Also man hat fast den Eindruck, sie nimmt die Schwester an der Hand. Ich weiß nicht, ob es wirklich so steht, aber das wird ein bisschen so suggeriert. Sie nimmt die Schwester an der Hand und oh, jetzt gehen wir dann dorthin. Also auch dort ist sie diejenige, die Sachen in die Hand nimmt. Nicht so, oder?
Ja. Und auch dort ist das
irgendwo steht, aber man hat das Gefühl, es ist die kleine Schwester, die jüngere Schwester.
Das würde man vermuten, ja, würde ich auch sagen.
Ja. Und jetzt dort liegt ja auch dieses Bernau, also das Seeross Bernau. Und das liegt ja so sabbert aus dem Mund und ist da völlig zerstückelt im Raum verteilt, oder? Also der ist auch faul. Also da scheint das irgendwie gekoppelt zu sein, oder? Dass wenn man faul wird, dass man, wenn man nicht mehr alles stemmen mag, dass man dann zerfällt man dann
in ganz Teile, viele oder? Teile. Ja.
Und dann gibt es eine.
Und da geht es genau. Und Ur soll mit Bernau das Kissen noch teilen. Genau.
Und da gibt es so eine wunderschöne Technik der Ankündigung des Streckens, dass das sozusagen im Außen angekündigt wird. Das ist die Geschichte mit der klassischen Musik. Und man weiß schon, wenn sie das sagt, dass wenn dieses Wesen dann so demontiert rumliegt, wenn das klassische Musik hört, dann flippt das Ding aus und wird zum Berserker. Und man weiß natürlich bereits, das wird passieren. Es ist eine Frage der Zeit. Das ist wirklich eine Ankündigung. Ja. So wie es Erzählungen gibt, wo das Gewitter und so aufzieht und man weiß genau, es passiert jetzt dann etwas Schreckliches.
Stimmt. Und es wird auch schon etwas anderes gleichzeitig mitgeteilt, nicht diese Art von Laziness, ja, Lazy Sunday Afternoon, haben die Kings gesungen, diese Art von Laziness, die ist gefährlich. Die kann sehr gefährlich werden, nicht so, die kann sehr gefährlich werden. Und das passiert ja dann auch. Das passiert,
weil andererseits andererseits, es ist ja dann eben mit der klassischen Musik, setzt sich der Bernau wieder zusammen, oder, und dann ist die Frage, ja, was passiert eigentlich, wenn Bernau rasend ist? Ja. Also scheint es wie zwei Pole geben. Irgendwie einen ja, so zur Faulheit, aber auch mit der Angst, ja, dann ja, ist gefährlich, dann zerfällt man so. Und auf der anderen Seite etwas, wenn man beisammen bleibt, was einem rasend macht, oder was auch mit der Träumerin und ihrer Schwester zu tun haben könnte, oder genau auch in dieser Beschreibung von der Schwester ja irgendwie liegt, oder? Das macht es irgendwie rasend. Ja.
Ja, also die Gefahr, die lauert dort bei diesem Faulsein, nicht so, oder? Das ist eine ganz gefährliche Sache, nicht? Einerseits mag man nicht mehr und andererseits kann es dann aber auch explosiv werden und eben auch ganz gefährlich werden.
Dann ist ja auch, sie flüchten ja dann und dann sagt sie ja, wie abgezählt ist jeder der Sitzplätze im Bus belegt, oder sie. Genau. Ja.
Und dann passiert es ja
Ach
wieder.
So, aber sie haben auch ihre Sitzplätze, ja genau.
Sie haben auch ihre Sitzplätze, nicht? Und dann passiert es wieder, ja. Weil der Bus fährt nicht ab. Hm? Also da hat man auch das Gefühl, es geht nicht weiter. Ja? Also es sieht ja fast so aus, als ob der Bus faul ist. Nicht? Der ist schon auch, der will jetzt auch nicht mehr fahren, nicht so, oder? Und sie, also das kenne ich natürlich auch, die Busse, die fahren auch immer zu langsam. Also hier in Winterthur, die fahren immer viel zu langsam und dann muss man manchmal vorne zum Schaffner und dem sagen, jetzt fahren Sie endlich. Mache ich natürlich nicht, aber es geht mir trotzdem immer wieder durch den Kopf. Und sie geht dann auch nach vorne und auch schon denkt, jetzt muss ich dem mal sagen, jetzt ab die Post, nicht so. Und dann sieht sie aber ja, etwas, nicht so. Ne?
Die Yetis und der Anti-Yeti.
Der Anti-Yeti, ja.
Genau, so dieses Wesen. Der so einen chinesischen Meisterbart hat und irgendwie ein Schildkrötenpanzer am rechten Arm. Und,
und er ist klein. Ja. Er ist klein. Er ist eben nur 1,50 Meter groß. Er ist nicht groß. Die Yetis, die sind ja, glaube ich, über 2 Meter und noch größer. Und solche Gestalten. Und er ist aber klein. Nicht so. Ne? Und dann gibt es doch diese wunderbare Szene. Nicht mit diesem, er streckt zunächst die Hand aus. Ja. Gegen die Frontscheibe von dem Bus. Und sie zuerst, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall berühren sich dann sozusagen, also die Hände zunächst. Und dann berühren sie sich dann auch wirklich. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Film noch, Heini, du vielleicht schon, E.T., kennst du den, Fabian, E.T., den Film?
Klar, ja.
Klar, also eben, das ist ja auch schon ein langer Film. Und da gibt es doch auch beim E.T. hat doch immer der Finger oben geleuchtet. Und dann, wenn man das berührt hat, dann ist auch irgend so etwas passiert. Das hat mich gleich an diese Geschichte der Berührung erinnert, nicht so, oder? Und da, ich fand diese Szene fand ich ganz, ganz eindrücklich. Ne? Ja, weil da gibt es eine Berührung.
Die Sixtinische Kapelle in den Sinn gekommen. Wo ja diese Berührung auch vorkommt.
Ja. Also es geht um die Berührung. Und sonst ist es ja eigentlich immer eine Flucht. Die sind ja immer am Rennen. Sie ist ja immer am Machen.
Ja. Ja, irgendwie ist es ja auch ein bisschen wie eine Kehr. Also, weißt du, jetzt habe ich gerade gedacht, also es gibt so diese Ebene, oder? Wo es das Faulsein ist gefährlich, oder? Und auf der anderen Seite scheint wie, oder das so auseinanderfallen und faul sein, dass sich zusammensetzen und rasend sein oder rasend wütend sein, oder? Das scheinen wie auch zwei Kehrseiten zu sein, oder? Dass wie, also wenn von diesem Gefühl der Faulheit, was sich breit macht, oder? Wenn man das zusammensetzen würde, dass das auch etwas zu tun hat oder einen Zusammenhang hat mit Wutgefühlen oder mit irgendwie Angst, irgendwie was da für eine Raserei darunter liegen könnte, oder wenn man das zusammensetzen würde und da anschauen würde. Ja.
Und hier passiert etwas anderes. Da setzt sich ja auch etwas zusammen. Nicht mit diesen beiden Händen. Ja?
Mit dem kleinen Krieger.
Oder mit dem kleinen Krieger, ja. Also das ist ja sozusagen die Kippszene, oder? Dort kippt ja sozusagen das Ereignis, weil zunächst hat sie ja auch Angst, der zieht sie ja dann raus, nicht? Dann hat sie Angst, jetzt macht er sie runter und schlägt auf den Boden auf sie ein und so weiter und so fort. Und dann stellt sie aber raus, er ist eigentlich der Beschützer. Ja? Mhm. Er ist eigentlich derjenige, der die ganze Zeit auch darauf aus war und sie auch ihre Unterstützung braucht, um den Bedrohten helfen zu können. Also dort kippt die ganze Bedrohungsgeschichte und sie kippt nach dieser Berührung. Ja. Und nach der Berührung mit jemand, der auch kleiner ist. Man könnte es fast sagen, auch schwächer ist. Man könnte fast sogar sagen, dort gibt es eine Berührung mit der Schwäche. Also, dass die Schwäche, dir kommt sie näher an sie heran. Sonst sind das ja immer die anderen. Nicht der Ur wird schwach, die Schwester ist schwach. Ja, so. Und der Bernau, der liegt ganz schon zerflossen am Boden, nicht irgendwie so.
Ja. So. Und der kleine Krieger vereint so ein bisschen, oder sie, oder weil mit dem kleinen Krieger kann auch er ein bisschen das Zusammenhalten übernehmen. Oder er hat das dann im Griff, oder mit diesen Yetis und alles und so. Mhm. Und da kann sie genau. Ein bisschen auch loslassen, ja.
Stimmt. Ja, der gehört zu etwas. Also er ist zwar allein vor diesem Bus, aber er gehört zu einer Gruppe, die ja dann am Schluss auch erscheint, also die dann auch vorkommt. Die Gruppe der kleinen Krieger sozusagen.
Ja, und auf dieser Lichtung ist das dann, ist es das?
Ja, ja, genau. Ja.
Mhm. Mhm.
Sie ist ja doch immer ziemlich allein.
Ja.
Und muss für die Schwester sorgen, muss für das Tier sorgen.
Mhm. Mhm. Das ist ja auch noch ein lustiges Bild, der Yeti-Ansturm. Also vorher war es, oder wir haben mit einem brennenden Haus angefangen. Und jetzt ist ein Yeti-Ansturm, oder? Die kommen ja irgendwie aus der Eiszeit, oder? Also so Eis gegen die Yetis, oder?
Ja. Und habt ihr das auch gelesen? Das habe ich gestern, oder wann habe ich das gelesen in der Zeitung? Jetzt hätte man herausgefunden, dass der Yeti dunkelhäutig gewesen ist.
Ah, der Ötzi meinst du?
Ah, der Ötzi. Ah, der Ötzi. Ötzi.
Ja, aber ich habe auch an den gedacht, lustigerweise. Aber ich glaube, es ist, ja.
Ja, der Ötzi, ja, stimmt, das ist auch ein Yeti. Aber,
ja. Direkt von Aleppo eingeladen.
Ja, ja. Aber ich glaube, es sind auch ein bisschen Eiszeitmonster, mit denen sie zu kämpfen hat, oder? Weil es wird ja irgendwie etwas aufgetaut, was irgendwie eingefroren war, oder? Was irgendwie in diesem Verhältnis zur Schwester liegt, was irgendwie eben wieder so diesen wunden Konkurrenzpunkt trifft und dann lähmt und irgendwie wie faul macht und dann die Kehrseite hat auch von der Hut und was andererseits aber auch zu tun hat mit einem Wunsch oder einer, ja, auch Eifersucht oder nein, dass man, also, oder einem Wunsch, selbst auch faul zu sein, ja.
Ja, ja, selbst auch faul zu sein, ja. Und sich helft, so wie die Schwester, die lässt ja von den Männern, lässt sie ja die Sachen, die Taschen, wie Heini so schön sagt, sich hinterher tragen, nicht so. Auch ein Wunsch, eben auch sein zu können. Nicht? Und mit der Eiszeit, das, wenn du das sagtest, das kommt ja auch aus der Eiszeit. Nicht? Ich dachte auch, das ist ja so schön, weil der Ur, ja, ihr Rennen, nein, Nilpferd ist das, das Nilpferd, ihr Rentier, das Nilpferd, Ur, da schreibt sie ja noch, ich weiß nicht, schreibt man das jetzt mit H oder ohne H? Ja, so, oder? Und das ist ja irgendwie sehr, sehr schön. Einerseits mit H ist es ja auch etwas, die Zeit, die Uhr, die Vergänglichkeit, nicht so, die ja auch nicht nur nach vorne geht, sondern die auch vergeht. Und das Uhr ist aber gleichzeitig auch etwas ganz Basales, wie auch die Stein, also wie die Eiszeit, nicht? Das ist ganz tief. Also, und dieses Wortspiel, ist es jetzt mit H oder ohne H, nicht? Ist es sozusagen, die Frage, es ist einerseits etwas, das in der Zeit ist, aber gleichzeitig auch etwas, das wie aus der Zeit ist, nämlich urmäßig, nicht der Urochse. Nicht bei Freud gibt's ja auch die Urszene und die Urverführung und so weiter, nicht so. Ja, also sozusagen etwas ganz Ursprüngliches, was zu einem gehört, ja. So, oder? Das ist nicht nur akzidentiell, das ist nicht nur beiläufig, das ist, gehört zu einem, das ist da auch mit drin, nicht? Und so könnte man ja auch sagen, dieses Faulsein, nicht, ist schon auch etwas, das auch zu ihr gehört, nicht, aber dass sie dann ja auch immer wieder nach außen verlegt, nicht so,
ja,
oder? Und dann
gibt's, also man merkt ja auch an der Art von der Beschreibung von der Schwester, das ist ja wie mehr, oder von sich selbst und der Schwester, als das ist ja wie mehr eine Karikatur, oder von sie ist ganz so und ich bin ganz so, oder so,
ja.
Oder wie mir ist so Tic-Tac-Toe in den Sinn gekommen, weißt du, diese Frauen-Rap-Band, die war mal so populär. Das Lied, ich finde dich scheiße, könnt ihr euch erinnern?
Nein,
da gibt es eben auch, sie schimpft dann immer so über eine, sie sagt, du bist die sexy Hexe, die Männer glücklich macht und so weiter, oder?
Und
sich so darüber auf und so. Ja, dort fand ich auch, es ist wie nicht, also es ist ja nicht eine Beschreibung, wo wir jetzt viel über die Schwester wissen, wie die ist oder so, aber wir merken, das ist etwas, was die Träumerin festtüpft oder so, irgendwie etwas, ja, mit der Träumerin zu tun hat, so diese Kontrastierung, ja.
Und die Passivität hat etwas ziemlich Unheimliches. Sie braucht, das ist nicht ihr Lebens, Gebiet. Sie braucht die Aktivität, dann ist sie stark.
Es ist eigentlich noch lustig, dass sie einen Traum schickt oder sich so mit Träumen. Oder ich meine, in die Träume, also muss man sich auch fallen lassen können irgendwie. Oder also ich kann es auch nicht immer, oder? Aber man kann nicht, man kann nicht die Dinge zusammenhalten eigentlich. Oder ja, sie eigentlich schon ein bisschen, oder? Das ist, also, oder der Traum ist ja stark. Sekundär bearbeitet, würde man mit Freud sagen, oder? Es ist wie, also im Sinne von, es ist sehr stringent, wie eine Geschichte erzählt, nicht zu zerfahren und fällt nicht so auseinander, sondern wird von einem Erzählfaden so zusammengehalten, oder? Mhm. Also dort hat sie eigentlich auch eine, sie will sich dem hingeben und gleichzeitig ist sie jemand, der die Dinge dann zusammenhält oder der sie nicht so zerfallen lässt, ja.
Ja, und der Erzählfaden ist aber auch einer, der eben immer wieder von den Brüchen erzählt, nicht? Wo der Faden eben auseinanderbricht.
Trotzdem,
nicht
so, das stimmt. Ja, es gibt ja immer wieder dann.
Ja. Mhm. Und ich dachte auch, das, so wie du sagst, nicht, das Ganze könnte auch wie ein Film sein, nicht? Das könnte auch schon verfilmt sein, nicht so, oder? Also eben wegen der Story, nicht so, oder auch so eine Michael-Ende-Geschichte oder irgendwie so etwas, nicht? Also, wo man ja auch, das ist das, was du meinst mit der sekundären Bearbeitung und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es irgendwie drin. Und auch bei, wenn Heine, du sagst, dass dieses Drang nach vorwärts und so, aber der ist natürlich eng liiert mit der Angst, nicht, die ihr das Faulsein eben auch macht, nicht, gerade weil die Angst so groß ist, muss sie ja immer weg, ja, sie muss, und sie ist ja auch diejenige, die dann weggeht, sie nimmt die Schwester und jetzt gehen wir zur Tante, nur bei der Tante liegt dann sozusagen die Faulheit auch schon wieder am Boden, weit ausgebreitet, nicht, da müssen wir auch wieder weg, nicht so, oder, also die beiden Teile, die sind auch ganz eng miteinander verbunden. Also die dynamisieren sich gegenseitig natürlich stark. Also ziemlich cool.
Der ist immer wieder, dieser Traum ist 15-jährig und er ist gut gelagert.
Ah, stimmt, der ist von 2009. Juni 2008.
Ah, ja, sicher, stimmt. Krass.
Stimmt, das habe ich ja auch jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, das habe ich auch nicht mehr, ja. Und sie schreibt noch, es ist ihr Lieblingstraum, nicht? Also, er sagt ja schon sehr etwas, wohl offensichtlich auch etwas über sie aus, nicht? Was es auch den Anschein macht, nicht?
Ja, also ist auch einfach, also ist auch sehr lustig, ja.
Ja, das ohnehin, ja.
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 Also ja, ganz herzlichen Dank für den Traum.
Genau, für den Traum und für den Ur- und die Rentiere.
Ja. So schön, ja. Lametta-Mähne.
Ja.
Gut. Danke euch fürs Zuhören.
Herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao zusammen.
In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es ist so, ja.
Ich kann nur.